Kapitel 8. Gruppenprozesse und soziale Identität. Wir sind die Besten. Diese Redewendung aus einem Liedtext der Gruppe Die Ärzte dürfte uns allen bekannt vorkommen, in Klammern ganz zu schweigen von Queens We Are the Champions, ein Lied, an das sich die älteren Semester gerne erinnern. Beispielsweise aus dem Sport, wenn sich eine Mannschaft für das nächste Spiel motivieren möchte, aus der Schule, wenn Kinder eine Gruppenarbeit zu erledigen haben, oder aus dem Werbe- und Wirtschaftskontext, bei dem Firmen sich bzw. ihre Produkte besonders empfehlen möchten, um den Konkurrenten auszuschalten. Meist geht diese positive Sichtweise gegenüber der eigenen Gruppe direkt mit einer negativen Beurteilung von anderen einher, die nicht Teil der Gruppe sind. Beides sind typische Verhaltensmuster, die in Gruppenprozessen auftreten. Doch warum ist dies so? Warum werten wir als Gruppe andere Gruppen oft ab, benachteiligen diese und verhalten uns unfair gegenüber ihnen? Wenn es um die Erklärung von Intergruppendiskriminierung geht, bezieht sich die Literatur häufig auf die Theorie des realistischen Gruppenkonflikts. Diese Theorie besagt, dass die Knappheit an Ressourcen zu Streit, Vorurteilen und Diskriminierung führen kann. Denken Sie zum Beispiel an ein Geschwisterpaar oder eine Gruppe von Kindern, die Süßigkeiten geschenkt bekommen. Wenn es nun mehr Kinder als Bonbons gibt, dann führt dies schnell zu Konflikt und Tränen. In größeren Dimensionen ist dies natürlich auch im politischen bzw. wirtschaftlichen Bereich erkennbar, wenn sich zwei Mächte um ein Territorium oder natürliche Rohstoffe streiten. Hier mag es nachvollziehbar erscheinen, dass es zu Rivalität kommen kann, dann kann man selbst, wenn es nicht immer logisch, zu rechtfertigen ist. Wir möchten den Schwerpunkt in diesem Kapitel aber bewusst auf eine andere Theorie legen, die Intergruppendiskriminierung selbst dann erklären kann, wenn keine offensichtlichen Merkmale zugegen sind, die Interessenskonflikte erkennbar machen können. Zusätzlich setzt sich diese Theorie mit der Entstehung und Bildung von Gruppen auseinander, einem wichtigen Prozess, der uns tagtäglich begleitet. Abschnitt 8.1 – Theorie der sozialen Identität. Teufel und Turner haben sich gezielt mit diesen Fragen auseinandergesetzt und in ihrem Werk The Social Identity Theory of Intergroup Behavior die Theorie der sozialen Identität beschrieben. Die Theorie entstand, um die Diskriminierung zwischen verschiedenen Gruppen und die damit verbundenen psychologischen Prozesse besser zu verstehen. Hierunter fällt auch das oben dargestellte Phänomen, dass Personen Eigengruppen, in Klammern also Gruppen, denen sie angehören, wie zum Beispiel die Gruppe der Frauen, der Studierenden, der Deutschen etc. aufwerten und demgegenüber Fremdgruppen, in Klammern also Gruppen, denen sie nicht angehören, abwerten. In einer klassischen Studie untersuchten Teufel et al., wie es zur Diskriminierung anderer Gruppen kommen kann, ohne dass zuvor feindselige Einstellungen zwischen den Gruppen bestanden oder sich die Gruppen durch unterschiedliche Interessen voneinander abgegrenzt hatten. Studie: Minimalgruppenparadigma. Im zweiten Experiment der Versuchsreihe von Teufel et al. Wurden die Versuchsteilnehmer, in Klammern Schulkinder, anhand bedeutungsloser Kriterien, in Klammern persönliche Präferenz für den Maler Klee oder Kandinsky, jeweils einer Gruppe zugeteilt. Ihnen wurde gesagt, dass ihre Aufgabe darin bestehe, Belohnungspunkte an Mitglieder der eigenen sowie der fremden Gruppe zu verteilen. Diese Punkte symbolisierten echte Geldbeträge, die später ausgezahlt würden. Jedes Kind bekam hierzu eine kleine Broschüre vorgelegt, in der 44 Matrizen abgebildet waren. Diese bestanden aus diversen Punktepaaren, zum Beispiel 7-8, 10-5, 15-15. Aus jeder der 44 Matrizen sollte das Kind nun ein Punktepaar auswählen, deren Werte jeweils auf eine Person der eigenen bzw. eine Person der anderen Gruppe aufgeteilt wurden. Die Zuteilung der Zahlenwerte war festgelegt, das heißt aus der Matrize war ersichtlich, welcher Person welche Punkteanzahl zukommen würde. In Klammern siehe hierzu Abbildung 8.1 im gedruckten Buch. In Abbildung 8.1 im gedruckten Buch ist zu sehen, dass die Matrize aus zwei Zahlenreihen gebildet wurde und sich die einzelnen Punktepaare aus den beiden Zahlenwerten zusammensetzten, die direkt untereinander standen. Dabei variierte, ob die obere Zahlenreihe Punktewerte für ein Fremdgruppenmitglied oder eines der Eigengruppe waren. Bei der Auswahl der einzelnen Zahlenpaare gab es drei verschiedene Möglichkeiten, die jeweils mit unterschiedlichen Ausgängen für das Mitglied der eigenen und fremden Gruppe verbunden waren. Abbildung 8.2 im gedruckten Buch verdeutlicht diese drei Ausgänge. MJP, in Klammern Maximum Joint Payoff, Zahlenpaar mit dem größtmöglichen gemeinsamen Nutzen für beide Personen. Daraus folgt maximaler gemeinsamer Nutzen für Eigen- und Fremdgruppe. MIP, in Klammern Maximum In-Group Payoff, Zahlenpaar mit dem größten Punktewert für das Eigengruppenmitglied. Daraus folgt maximaler Eigengruppennutzen. MD, in Klammern Maximum Difference, Zahlenpaar, bei dem der Punktewert für die Eigengruppe mit dem größtmöglichen Abstand über demjenigen der Fremdgruppe liegt. Daraus folgt maximaler Unterschied zugunsten der Eigengruppe. Die Auswertung des Experiments war sehr vielschichtig. Das Hauptziel war jedoch, zu bestimmen, inwiefern die schlussendliche Verteilung der Punktepaare für beide Gruppen davon beeinflusst wurde, ob die Schulkinder den Profit für beide Gruppen, für ihre eigene Gruppe oder ob sie den Abstand zwischen beiden Gruppen maximieren wollten. Aus ökonomischer Sicht ist es rational, den Profit der eigenen Gruppe zu maximieren ohne Berücksichtigung des Profits der anderen Gruppe. Dies zeigte sich empirisch allerdings nicht. Die Kinder wählten nämlich überwiegend diejenigen Punktepaare aus, bei der sie die Differenz zwischen dem Profit der eigenen Gruppe sowie dem Profit der anderen Gruppe maximierten. Den Gruppen ging es also nicht so sehr darum, für sich selbst den höchsten Profit herauszuschlagen, sie nahmen sogar ein, in Anführungszeichen, weniger an ihrem eigenen Profit in Kauf, nur um den Abstand zwischen der eigenen und der anderen Gruppe möglichst groß zu halten. Sprich, lieber wiesen die Kinder ein Mitglied der eigenen Gruppe beispielsweise nur 5 Punkte zu und demjenigen der Fremdgruppe 1 Punkt, Klammern Differenz 4 Punkte, als dem Mitglied der eigenen Punkte 9 und demjenigen der Fremdgruppe 7 Punkte zuzuteilen, Differenz 2 Punkte. Insofern wurde die Punkteverteilung am besten vom Ziel der maximalen Differenz bestimmt. Das Ziel, die Eigengruppe maximal zu belohnen, hatte zwar einen Einfluss auf die Punkteverteilung, jedoch weniger stark. Das Ziel des maximalen gemeinsamen Nutzens hatte keinerlei Einfluss. Ähnliche Befunde konnten auch in Feldexperimenten mit erwachsenen Versuchspersonen repliziert werden, wobei eine Vielzahl möglicher Alternativerklärungen, in Klammern zum Beispiel wie gut sich die Personen vorher kannten oder wie ähnlich sie einander einschätzten, ausgeräumt werden konnten. Studie Ende. Wieso tritt dieser Effekt der Intergruppendiskriminierung auf? Teifel geht davon aus, dass Gruppen bestrebt sind, sich von anderen Gruppen positiv abzuheben bzw. eine, in Anführungszeichen, positive soziale Distinktheit gegenüber anderen Gruppen herzustellen. Dieses Streben kommt selbst in Situationen bzw. Gruppenkonstellationen zum Tragen, in denen die Gruppeneinteilung anhand von unbedeutenden und beliebigen, in Klammern minimalen, Kriterien vorgenommen wurde, die nicht auf bestimmte Einstellungen, Vorlieben etc. schließen lassen, in Klammern zum Beispiel Losverfahren, gleicher Geburtsmonat. Positive Distinktheit kann sowohl durch Aufwertung der Eigengruppe als auch durch Abwertung der Fremdgruppe erreicht werden. Der psychologische Grund dafür ist, dass Menschen ihren Selbstwert beibehalten oder nach Möglichkeit steigern möchten und zugleich aber aus ihren Gruppenzugehörigkeiten Selbstwert ableiten. Je besser die eigene Gruppe im Vergleich zu einer anderen Gruppe dasteht, desto positiver ist dies für den eigenen Selbstwert. In diesem Zusammenhang ist auch das Ergebnis der Studie von Teifel et al. Aus dem Jahre 1971 zu sehen. Zentral war die Vergrößerung des Unterschieds zwischen beiden Gruppen, also das sich positiv abheben von der anderen Gruppe bzw. die positive Distinktheit gegenüber dieser. Die psychologisch interessante Frage ist, warum sich die Versuchspersonen überhaupt als eine Einheit bzw. Gruppe wahrgenommen haben, handelte es sich doch lediglich um eine minimale Gruppe. Warum haben sie eine soziale Identität entwickelt? Abschnitt 8.1.1 Grundlegende Annahmen der Theorie der sozialen Identität, in Klammern Social Identity Theory, SIT. Teifel und Turners Grundannahme ist, dass sich die Identität eines Menschen auf einem Kontinuum bewegt, das von dem einen Extrem einer rein persönlichen Identität bis zu einem anderen Extrem einer rein sozialen Identität reicht. Mit personaler Identität ist das Wissen über die eigene Person gemeint, also bestimmte Vorlieben und Fähigkeiten, Charakterzüge, Intelligenz etc. Dieses Wissen bzw. diese Selbstsicht erhält der Mensch größtenteils durch den Vergleich mit anderen Personen, was ihm ermöglicht, sich selbst einordnen bzw. einschätzen zu können. Dieser Vergleich läuft dabei auf der Ebene des Ich versus Du ab. Bei diesen sozialen Vergleichsprozessen stehen einzelne Individuen im Vordergrund, die sich miteinander vergleichen oder miteinander interagieren. Die andere Seite des Kontinuums betrifft dagegen die soziale Identität. Hier geht es nicht um das einzelne Individuum, sondern um dessen Wahrnehmung, ein Teil einer Gruppe zu sein. Das Individuum befindet sich nun im Modus der sozialen Identität. In Klammern, das heißt, die Salienz der sozialen Identität ist hoch. Also finden die Vergleiche hier auf Gruppenebene statt. Das heißt, die Eigenschaften der eigenen Gruppe, in Klammern zum Beispiel Status, Macht, werden mit denen anderer Gruppen verglichen. Dabei werden die Eigenschaften der eigenen Gruppe im Vergleich zu Eigenschaften der anderen Gruppe aufgewertet, um besser als diese zu sein bzw. über diese zu stehen, was wiederum den eigenen Selbstwert steigert. Wenn sich Menschen im Wir-Modus, in Klammern hohe soziale Identität, befinden, sehen sie sowohl die Eigengruppe als auch die Fremdgruppe als relativ homogen an. In Bezug zur Eigengruppe bedeutet dies eine gewisse Depersonalisierung. Die Person sieht sich in erster Linie als quasi austauschbares Exemplar der Gruppe. In diesem Sinne schließt die soziale Identität die personale Identität aus. In Bezug auf die Fremdgruppe ist der Eindruck der Homogenität ein Baustein der Stereotypenbildung und Diskriminierung. Im Gegensatz dazu stehen im Ich-Modus die individuellen Persönlichkeitsmerkmale, in Klammern sowohl eigene als auch die der anderen, im Vordergrund. Folglich nehmen Menschen die Mitglieder vor allem der eigenen Gruppe als heterogen, das heißt unterschiedlich wahr, in Klammern jeder Mensch ist anders, und verhalten sich gegenüber diesen auch auf interpersonaler Ebene bzw. im Modus personaler Identität. Während es, wie bereits gesagt, nicht möglich ist, im Hinblick auf eine Gruppe gleichzeitig im Ich- und Wir-Modus zu sein, ist es jedoch klar, dass jeder Mensch vielen Gruppen angehört. Typischerweise ist zu jedem gegebenen Zeitpunkt aber nur eine Gruppenzugehörigkeit psychologisch salient, sodass auch persönliche Beziehungen zu einzelnen Mitgliedern anderer Fremdgruppen gepflegt werden können. Ob die soziale oder die personale Identität dominiert, hängt von jeweiligen Merkmalen der Situation ab. Beispiel: Die Merkmale der Situation entscheiden zwischen Wir- und Ich-Modus. Stellen Sie sich vor, Sie sind Fußballfan des FC Bayern München, in Klammern, wenn Sie sich dies gar nicht vorstellen müssen, sondern dem so ist, umso besser, und besuchen ein Spiel in der Allianz Arena. Mit tausenden anderer Bayern-Fans, darunter auch einige Ihrer Bekannten und Freunde, befinden Sie sich im Fanblock und verfolgen das Spiel. Schließlich pfeift der Schiedsrichter zu Unrecht ein Foul, was der gegnerischen Mannschaft einen Elfmeter einbringt. Der ausgesuchte Stürmer verwandelt ihn und es steht 1:0 bei einer restlichen Spielzeit von 5 Minuten. Sie hören den Jubel der gegnerischen Fans, deren ausgelassenes Freudengeschrei, und sehen gleichzeitig die fassungslosen Gesichter der Bayern-Fans, teilweise begleitet von verärgerten Pfiffen ob des ungerechten Elfmeters. Wie nehmen Sie nun wohl Ihre Leidensgenossen wahr? Wie die Fans der gegnerischen Mannschaft? Betrachten wir diese Situation also im Kontext von sozialer und personaler Identität. Durch das Fußballszenario ist hier klar Ihre Gruppenzugehörigkeit zu den Anhängern des FC Bayern salient. Das aktuelle Fußballspiel, zu dem Sie extra gefahren sind, lässt somit Ihre soziale Identität dominieren. Im Vordergrund steht für Sie nicht Ihre Rolle als Studierender, Hobbymusiker oder als ehrenamtlich tätige Person. Genauso wenig wird für Sie in dieser Situation relevant sein, dass Ihr Bekannter, der neben Ihnen steht, erst kürzlich eine Meinungsverschiedenheit mit Ihnen hatte. Dass Sie sein Wissen in politischen Angelegenheiten sehr schätzen, ihn zu Kunstthemen jedoch nicht um Rat fragen zu brauchen. Alle diese individuellen Merkmale rücken nun in den Hintergrund und werden über dem gemeinsamen Leid vergessen. Sie nehmen Ihre Bekannten und auch die übrigen Bayern-Fans als eine Einheit, als eine Gruppe wahr, die die Präferenz für den FC Bayern verbindet. Mit den Worten der Theorie der sozialen Identität: Die soziale Identität ist salient, die personale Identität und die damit verbundene Heterogenität werden verdrängt. Entsprechend kommt es zu einer homogenen Wahrnehmung der eigenen, in Klammern wir Bayern-Fans, sowie Fremdengruppe, in Klammern die Fans der gegnerischen Mannschaft. Fahren Sie nach dem Fußballspiel jedoch wieder nach Hause und treffen sich beispielsweise privat mit einer Freundin, so wird sich der Modus vermutlich in Richtung personale Identität verschieben. Beispiel Ende. Definition: Soziale Identität bezeichnet die persönliche Wahrnehmung, selbst zu einer bestimmten Gruppe bzw. sozialen Kategorie zu gehören, wobei diese Gruppenzugehörigkeit mit einem bestimmten affektiven und evaluativen Wert assoziiert sein muss. Definition Ende. Abschnitt 8.1.2: Interaktionsformen zwischen Gruppen. Um Gruppenprozesse bzw. die damit verbundenen Phänomene wie Fremdgruppenhomogenität, Diskriminierung, Vorurteilsbildung etc. verstehen zu können, sollten wir vorab 3 wesentliche Grundannahmen der Theorie der sozialen Identität betrachten. Teufel und Turner gehen davon aus, dass: erstens, Personen nach einer positiven Selbstsicht und einem hohen Selbstwert streben. Zweitens, die Mitgliedschaft in einer sozialen Gruppe, in Klammern die Wahrnehmung sozialer Identität, sowohl positiv als auch negativ behaftet sein kann, je nachdem, wie das Individuum die eigene Gruppe bewertet. Drittens, die Bewertung der eigenen Gruppe im Vergleich zu anderen Gruppen erfolgt, wobei eine positive Differenz zwischen eigener und fremder Gruppe zu hohem eigenem Status und eine negative Differenz zu niedrigem Status führt. Vor dem Hintergrund dieser Annahmen lassen sich 3 verschiedene Möglichkeiten beschreiben, wie individuelle Personen im Rahmen von sozialen Kategorien strategisch handeln können. Der erste Prozess wird dabei als soziale Mobilität, in Klammern Social Mobility, bezeichnet. Damit sind das Motiv und der Versuch gemeint, von einer Gruppe in die andere zu wechseln. In Klammern, etwa wenn eine Person die eigene Gruppe negativ bewertet und folglich auch keinen positiven Selbstwert mehr aus ihrer Gruppenzugehörigkeit ziehen kann. Die soziale Mobilität ist beispielsweise hoch, wenn ein Kind von seinem bisherigen Freundeskreis in einen anderen wechseln kann und dabei von den Kindern der neuen Gruppe ohne Vorbehalte als vollwertiges Gruppenmitglied aufgenommen wird. Dies kann allerdings problematisch werden, wenn es zwischen den Gruppen Statusunterschiede gibt. So ist es schwerer, als Mitglied einer statusniedrigeren Gruppe in eine statushöhere Gruppe zu wechseln. Dies tritt vor allem deshalb auf, weil statushöhere Gruppen ihren Status absichern und bewahren wollen. Die Aufnahme zu vieler Personen aus statusniedrigen Gruppen würde nämlich ihren eigenen hohen Status bedrohen und in Anführungszeichen verwässern. Der zweite Prozess wird als soziale Kreativität, in Klammern Social Creativity, bezeichnet. Soziale Kreativität ist immer dann gefragt, wenn Personen ihre Gruppe nicht verlassen können. Beispielsweise, wenn eine Person aus einer statusniedrigen Gruppe nicht von einer statushöheren Gruppe aufgenommen wird. Um weiterhin einen positiven Selbstwert aus der Mitgliedschaft in der statusniedrigeren Gruppe zu ziehen, zeigen Personen kognitive Umbewertungsprozesse. Der Fokus wird also umgelenkt, sodass nicht mehr die negativen Aspekte der Eigengruppe im Vordergrund stehen, in Klammern wegen derer ein Gruppenwechsel erwünscht war, sondern positive Merkmale gesucht und besonders herausgestellt werden. Es muss also die soziale Vergleichsdimension gewechselt werden. Wenn jemandem, wie im obigen Beispiel, der Gruppenwechsel in eine statushöhere Gruppe verwehrt wird, so sollte das Merkmal Status ersetzt werden. Sind beispielsweise die sozialen Beziehungen innerhalb der eigenen Gruppe besonders positiv und angenehm, so könnte man das Gewicht hierauf legen, um seinen Selbstwert zu schützen. Der dritte postulierte Prozess wird als sozialer Wettbewerb, in Klammern Social Competition, bezeichnet. Sozialer Wettbewerb tritt immer dann auf, wenn ein sozialer Konflikt zwischen den beiden Gruppen vorliegt. In dieser Situation wollen und können beispielsweise Personen einer statusniedrigeren Gruppe nicht zur statushöheren Gruppe wechseln und sie würden von dieser auch nicht aufgenommen werden. Vor allem unter Bedingungen des sozialen Wettbewerbs treten Prozesse wie Aufwertung der eigenen Gruppe und Abwertung der Fremdgruppe auf. Sozialer Wettbewerb zwischen Gruppen kann sich zudem durch einen offenen Konflikt zwischen beiden Gruppen ausdrücken. Abschnitt 8.1.3. Anwendungsbereiche der Theorie der sozialen Identität. Die Theorie der sozialen Identität findet unterschiedliche psychologische Anwendungen. In der Organisationspsychologie trägt sie zum Verständnis organisationalen Verhaltens bei und zur Analyse organisationaler Prozesse. Organisationen sind große Gruppen von Menschen mit vielen kleinen Untergruppen, in Klammern einzelne Abteilungen. Das Leben in Organisationen, in Klammern zum Beispiel in der Wirtschaft, ist nachhaltig geprägt von Gruppenprozessen und wahrgenommenen sozialen Identitäten. Die Theorie der sozialen Identität kann in Organisationen beispielsweise dabei helfen, das Gelingen oder Scheitern von Unternehmensfusionen genauer zu analysieren, weil gerade bei Fusionen meist Statusunterschiede zwischen den zu fusionierenden Gruppen bestehen. Auf die Theorie der sozialen Identität kann aber auch zurückgegriffen werden, wenn grundlegende sozialpsychologische Prozesse wie Vorurteile und Rassismus erklärt werden sollen. Warum diskriminieren sich Personen unterschiedlicher Ethnien? Warum haben wir Vorurteile gegenüber Personen aus anderen Gruppen? Die Annahme, dass Personen positiven Selbstwert aus ihren Gruppenzugehörigkeiten beziehen und Gruppenunterschiede möglichst maximal zu ihren Gunsten forcieren wollen, gibt eine konkrete Antwort auf diese Fragen. Letztlich ist die Theorie der sozialen Identität auch dazu in der Lage, einen wichtigen Beitrag zum Verständnis von Krieg und Gewalt unter verschiedenen Gruppen zu leisten. Entscheidend an dieser Theorie ist letztlich, dass sie über die Analyseeinheit des Individuums hinausgeht und die Wahrnehmung und das Leben in Gruppen als eigenständigen psychologischen Prozess betrachtet. Im Gegensatz zum methodologischen Individualismus postuliert die Theorie der sozialen Identität, dass Gruppen mehr als die Summe ihrer Teile sind. Gruppenverhalten kann also nicht ausschließlich durch die Analyse des Erlebens und Verhaltens der einzelnen Gruppenmitglieder verstanden werden. Vielmehr geht es um die Analyse sozialer Identitäten in Interaktion mit anderen sozialen Identitäten in einem sich ändernden sozialen Kontext. Abschnitt 8.2. Selbstkategorisierungstheorie. Ein Nachteil der Theorie der sozialen Identität ist, dass sie keine Aussagen über die zugrunde liegenden psychologischen Prozesse macht. Wie kommt es beispielsweise dazu, dass soziale Identität salient wird, das heißt, die Wahrnehmung der Gruppenzugehörigkeit das jeweilige Verhalten in einer Situation bestimmt? Und wie werden wir überhaupt Mitglied einer Gruppe? Wie ihr Name bereits andeutet, beschäftigt sich die Theorie der Selbstkategorisierung mit sozialen Kategorien, beispielsweise deren Bildung und Wahrnehmung, und versucht damit, auf die obigen Fragen eine Antwort zu geben. Abschnitt 8.2.1. Wahrnehmung sozialer Identität. Wie oben dargestellt, treffen Menschen ihre Selbsteinschätzung, in Klammern Selbstkategorisierung, meist im Vergleich zu anderen. Dies kann sowohl auf personaler, in Klammern ich versus du, als auch auf sozialer Ebene, in Klammern wir versus die anderen, geschehen. Wie bereits angedeutet, nimmt die Selbstkategorisierungstheorie in letzterem Fall an, dass Personen bei erhöhter sozialer Identität in einen Prozess der Depersonalisierung eintreten. Depersonalisierung in dem Sinne, dass das eigene Selbst mit anderen Selbsts austauschbar wird. Gesehen wird nun nicht mehr das einzelne Individuum, sondern der Mensch als Teil der jeweiligen Gruppe. Im Vordergrund stehen also die gruppenspezifischen Merkmale, die auf jedes Mitglied zutreffen. Diese erhöhte Salienz sozialer Identität führt dazu, dass die wahrgenommene Ähnlichkeit mit anderen Mitgliedern der eigenen Gruppe erhöht wird, das heißt der In-Group-Konsensus bzw. die Übereinstimmung innerhalb der eigenen Gruppe, auch wahrgenommene In-Group-Homogeneity genannt, steigt an. In Klammern siehe auch Haslam aus dem Jahr 2004. Die Kategorisierung in Gruppen geschieht spontan und ist stark abhängig vom sozialen Kontext. So ist es beispielsweise wichtig, dass die soziale Kategorie überhaupt wahrgenommen wird, ihre Zugänglichkeit also gegeben ist, in Klammern Accessibility. Gleichermaßen ist es erforderlich, das Gefühl zu haben, in die jeweilige Gruppe zu, in Anführungszeichen, passen, dieser ähnlich zu sein, in Klammern fit. Wird schließlich eine bestimmte Kategorie, in Klammern zum Beispiel das Geschlecht, durch den sozialen Kontext salient gemacht, so kann sich eine Person spontan auch als Mann oder Frau sehen und definieren. Hogg und Turner konnten dies in einem aufschlussreichen Experiment zeigen. Studie: Selbstkategorisierung in Abhängigkeit der Salienz bestimmter Merkmale. Hogg und Turner wollten die Theorie der Selbstkategorisierung überprüfen, das heißt, sie untersuchten, ob die Salienz der sozialen Identität zu gruppenspezifischen Prozessen wie Depersonalisierung und erhöhter In-Group-Homogeneity führt und damit Einfluss auf das Selbstkonzept, in Klammern die kognitiven Annahmen einer Person über sich selbst hat. Hierzu bildeten sie zwei experimentelle Gruppen. Gruppe 1 bestand sowohl aus Frauen als auch aus Männern. Gruppe 2 war dagegen gleichgeschlechtlich, in Klammern also entweder nur Frauen oder nur Männer. Mit dieser Gruppenbildung wurde die soziale Identität über das Geschlecht variiert. In der gleichgeschlechtlichen Bedingung war das Geschlecht nicht salient, während die gemischte Bedingung eine hohe Salienz der Geschlechtskategorie bewirkte. Als abhängige Variablen wurden Selbstbeschreibungen der Versuchspersonen in Bezug auf geschlechtsspezifische Aspekte erhoben, sowie Gruppenprozesse mittels kognitiver und verhaltensbezogener Maße bestimmt. Als Ergebnis zeigte sich, dass sich die Versuchspersonen in der gemischten Geschlechtsbedingung spontan in die Geschlechtskategorien einordneten und sich verstärkt als Frauen bzw. Männer definierten. Dies war daran zu sehen, dass die Selbstbeschreibungen in der gemischten Bedingung eine höhere Anzahl geschlechtsspezifischer Stereotype enthielten als in der gleichgeschlechtlichen Bedingung, in Klammern Selbststereotypisierung. Frauen nahmen sich untereinander als ähnlicher wahr und demgegenüber schätzten sich auch Männer als einander ähnlicher ein. Die personale Identität trat also in den Hintergrund, in Klammern Depersonalisierung. Insofern wurden durch die Salienz des Geschlechts Prozesse der Selbststereotypisierung und Selbstkategorisierung ausgelöst, was ein Beweis für die Selbstkategorisierungstheorie lieferte. Studie Ende. Wenn sich Individuen als Gruppenmitglieder definieren und wenn durch den Prozess der Depersonalisierung das Gefühl der eigenständigen Identität geschwächt wird, kommt es mitunter zu Selbststereotypisierung. Hiermit ist gemeint, dass man sich selbst und seine anderen Gruppenmitglieder als besonders ähnlich wahrnimmt. Man überträgt dabei diejenigen Annahmen, die man über die eigene Gruppe hat, auf sich selbst. Sprich, die Stereotype, die gegenüber der Eigengruppe bestehen, in Klammern zum Beispiel bestimmte Eigenschaften, schreibt man auch sich selbst zu. Hält man beispielsweise seine eigene Gruppe für besonders leistungsstark und erfolgreich, so übernimmt man diese Attribute auch zur persönlichen Einschätzung. Allerdings sind kognitive Prozesse der sozialen Kategorisierung allein nicht hinreichend für dieses Ergebnis. Weitere motivationale Elemente, wie zum Beispiel die Einschätzung, dass das Bestehen der eigenen Gruppe gefährdet sei, müssen hinzutreten, in Klammern siehe hierzu Abbildung 8.3 im gedruckten Buch. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Selbstkategorisierungsprozesse bestimmen, wie sehr sich Personen unterschiedlicher Gruppen vertrauen, wie ähnlich sie sich gegenüber Personen der eigenen Gruppe und der Fremdgruppe sehen, wie sehr Gruppen miteinander kooperieren oder in Konflikt stehen und wie nachhaltig Personen kollektive Ziele verfolgen. Abschnitt 8.2.2. Wie werden wir Mitglieder einer Gruppe? Die Selbstkategorisierungstheorie befasst sich auch mit der Frage, wie wir Mitglied einer bestimmten Gruppe werden. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den Beginn Ihres Studiums. Frisch aus der Schule waren Sie natürlich noch nicht in die Gruppe der Studierenden aufgenommen. Mittlerweile schon. Doch wie ist Ihnen dies gelungen? Vermutlich haben Sie zunächst das Verhalten anderer Studierender beobachtet. Welche Kurse besuchen Sie? Wann wird mit dem Lernen für Prüfungen begonnen? Wo und wie oft treffen sich Lerngruppen? Und, besonders wichtig, wie sieht das typische Nachtleben eines Studierenden aus? Antworten auf diese Fragen haben Sie als Erstsemester durch eigene Beobachtung sowie durch Gespräche mit Kommilitonen aus höheren Semestern erhalten, die ja bereits seit geraumer Zeit Mitglied dieser Gruppe sind. Im Laufe der Zeit wurden Sie also mit diesen Gruppennormen vertraut, verinnerlichten diese und übernahmen sie in Ihr Verhaltensrepertoire. Sie wurden Teil der Gruppe. Entscheidend für die Mitgliedschaft einer Gruppe ist, dass die typischen Merkmale und Charakteristiken einer Gruppe geteilt werden. Die Mitglieder haben die gleichen Prototypen bzw. die jeweiligen Gruppennormen sind gedanklich repräsentiert, in Klammern verinnerlicht. Daraus resultiert schließlich gruppenspezifisches, normorientiertes Verhalten. Die Gruppennormen werden also von den neuen Studierenden reproduziert und in Folge wiederum an nachfolgende Studierendengenerationen weitergegeben. Durch derartige Prozesse können Gruppennormen über etliche Kohorten und gar Generationen tradiert werden. So lässt sich beispielsweise auch erklären, warum viele militärische Konflikte auf der Welt potenzielle subjektive Ursachen in der tiefen Vergangenheit haben. Im Kosovo-Krieg 1998 bis 1999 wurde beispielsweise als Ursache die Schlacht auf dem Amselfeld, in Klammern 1389, herangezogen, um Muslime und Christen ein weiteres Mal gegeneinander aufzuhetzen und zum gegenseitigen Töten motivieren zu können. Abschnitt 8.3 Psychologie der Masse. Nun haben wir uns hauptsächlich mit der Entstehung von Gruppen, der Wahrnehmung von Gruppenzugehörigkeit und daraus resultierendem Intergruppenverhalten beschäftigt. Fraglich ist, ob auch die Gruppengröße einen Einfluss darauf hat, wie wir uns verhalten. Macht es einen Unterschied, ob ich mich einer Gruppe von 3 Personen zugehörig fühle oder Teil einer 1000-köpfigen Gruppe bin? Im folgenden Abschnitt untersuchen wir, welche Verhaltensweisen in großen Gruppen, in Klammern Massen, auftreten und welche psychologischen Prozesse in derartigen Situationen zum Tragen kommen. Abschnitt 8.3.1 Die Psychologie der Masse nach Le Bon. Gustave Le Bon war der erste Theoretiker, der sich in seinem Buch Psychologie des Fools aus dem Jahr 1895 mit diesen Fragen auseinandersetzte. Le Bon beschreibt darin grundlegende Prozesse, die beim Verschmelzen von großen Menschengruppen auftreten können. Hierzu zählen Anonymität, Gefühlsansteckung und Suggestion, in Klammern unbewusste Beeinflussung. Diese Prozesse führen dazu, dass der Mensch mit der Masse verschmilzt und sich als Folge daraus ein sogenannter Massengeist herausbildet. Das bedeutet, dass die Masse quasi ein Eigenleben entwickelt und eigene Ziele verfolgt, die über die Ziele der einzelnen Menschen hinausgehen. Als Teil einer Masse verfolgt ein Individuum demnach ganz andere Ziele bzw. legt anderes Verhalten an den Tag und seine individuellen und persönlichen Züge verschwinden. Le Bon beschreibt dies mit folgenden Worten. Die bewusste Persönlichkeit schwindet, die Gefühle und Gedanken aller Einzelnen sind nach derselben Richtung orientiert. Es bildet sich eine Gemeinschaftsseele, die wohl veränderlich, aber von ganz bestimmter Art ist. Klammern zitiert nach der deutschen Übersetzung aus dem Jahr 2009. Le Bon erklärt dies hauptsächlich damit, dass Menschen aufgrund der Tatsache, zu einer psychologischen Masse zu gehören, ein starkes Gefühl von Macht verspüren. Dieses gestattet es ihnen, sämtliche Normen und Regeln außer Acht zu lassen und ihre, in Anführungszeichen, Triebe auszuleben. Hinzu kommt der Faktor der Anonymität innerhalb der Masse, der es möglich macht, unerkannt und unentdeckt zu bleiben. Durch gegenseitige Ansteckung und Suggestion unter den Mitgliedern wird dieses Verhalten noch verstärkt. Le Bon betrachtet die Masse also sehr negativ und gesteht ihr rationales Urteilsvermögen nur in reduzierter Form zu. Stattdessen sei die Masse charakterisiert durch Impulsivität, Irritation sowie übersteigerte Emotionalität. Le Bon legte mit seinen theoretischen Überlegungen auch den Grundstein für Freuds Überlegungen zur Psychologie der Masse. In Klammern siehe hierzu Abbildung 8.4 im gedruckten Buch. Abschnitt 8.3.2 Freud und weitere massenpsychologische Konzeptionen. Freuds Anschauungen ähneln jenen Le Bons, nämlich dahingehend, dass sich der Einzelne innerhalb der Masse verändert. Als grundlegend hierfür sieht Freud die reduzierte individuelle Triebhemmung innerhalb der Masse und die damit verbundene affektive Ansteckung. Dennoch fällt Freuds Beschreibung etwas weniger negativ aus. So glaubt er zwar grundlegend an einen verminderten Intellekt innerhalb der Masse, stellt aber gleichzeitig auch massenspezifische Qualitäten, wie die Sprache oder die Schöpfung bestimmten Liedguts, in Klammern Volkslied, Folklore etc. heraus. Nachfolgende Wissenschaftler griffen die Gedanken Le Bons und Freuds auf. Vor allem widersprachen sie aber Le Bons nahezu metaphysischer Annahme, dass Massen eine Art Massengeist mit einem transzendenten Eigenleben ausbilden. Vielmehr postulierten sie, dass der Einfluss von Gruppen auf das Erleben und Verhalten von Personen normativ oder auch informational sein kann. Normativ bedeutet, dass die Mitgliedschaft in einer Gruppe dazu führt, dass Personen sich in ihren Meinungen, Einstellungen und Verhaltensweisen der Gruppe anpassen. Sie orientieren sich also an den gängigen Gruppennormen, um in der jeweiligen Gruppe nicht negativ aufzufallen und dadurch möglicherweise von dieser bestraft oder ausgeschlossen zu werden. Informationaler Einfluss bedeutet dagegen, dass Gruppen mehr oder weniger rational genutzt werden, um unsichere soziale Situationen besser und objektiver einschätzen zu können. In diesem Sinne dienen Gruppen als Informationsquelle und helfen, getreu dem Motto 4 Augen sehen mehr als 2, bei einer besseren und effektiveren Problemlösung. Informationaler Einfluss von Gruppen ist somit gekennzeichnet durch die Motivation, zu korrekten Einstellungen und Wahrnehmungen zu gelangen. Normativer sozialer Einfluss ist dagegen gekennzeichnet durch den Wunsch nach sozialer Anerkennung und die Vermeidung negativer Sanktionen durch die Gruppe.